Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin und wir reden heute über Halo um diese unmenschliche Uhrzeit. Es ist 8.39 Uhr. Guten Morgen Sandro, guten Morgen Sebastian.
Morgen.
Guten Morgen.
Und bevor wir losfangen, gibt es noch zwei organisatorische Sachen. Wir machen nämlich ein Hörertreffen, das wollte ich noch kurz im Podcast erwähnen, bevor wir gleich zum Spiel kommen. Wer schon immer mal nach Karlsruhe wollte, das war eine wunderschöne Stadt, wer wollte nicht schon immer mal nach Karlsruhe, da gibt's den Retro Games e.V. Wir haben da mal auch eine Folge zu gemacht. Das ist ein kleiner, feiner Verein, der alte Arcade-Automaten und Flippertische sammelt, restauriert und ausstellt, wo man dann immer sich treffen kann am Wochenende zum Spielen. Und dort machen wir ein Hörertreffen, haben wir uns überlegt, am 28.11. in Karlsruhe. Ab 3 Uhr nachmittags sind der Daniel, der Micha und ich vor Ort. Vielleicht kommen auch noch ein paar Podcaster vorbei, die zufällig in Karlsruhe wohnen. Schönen Gruß an Gunnar Lott an dieser Stelle. Und wir haben gedacht, wir treffen uns da, schnacken ein bisschen und spielen alte Spiele. Also wer Lust hat, da vorbeizukommen, schaut mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir da ein paar Gesichter sehen. Karlsruhe ist soweit weg für euch, oder? Ihr beiden.
Ja, war ein guter Podcast. Danke, tschüss.
Ja. Ist aber eine schöne Stadt.
Ja, schön. Aber du bist aus Dresden, Sebastian, oder? Das ist ein bisschen zu weit.
Genau. Ja, leider.
Stell dich doch mal kurz vor, du warst ja noch nicht zu Gast.
Ich bin der Chefredakteur von Kraut Gaming und leidenschaftlicher Halo-Spieler, schon seit Teil 1. Und ja, ansonsten spiele ich alles, was mir über die Quere kommt.
Und was machst du im echten Leben? Kraut Gaming ist nicht hauptberuflich, oder?
Nein, im echten Leben bin ich... Ja, wie sage ich jetzt am besten, bin ich Lehrer.
Buh!
Lehrer, die Halo spielen, ist doch super.
Man kann es sich manchmal nicht aussuchen, ich weiß.
Ja. Aber ist doch gut, wenn so intelligente Menschen wie du sich um den Nachwuchs kümmern.
Ja, vielen Dank.
Sandro, dich kennt man natürlich. Du bist inzwischen bei IGN gelandet, gell? Ich weiß nicht, ob du das im Podcast schon gesagt hast. Warst du seitdem schon wieder da?
Ich bin seitdem noch nicht eingeladen worden. Ja, komisch eigentlich.
Da besteht kein Zusammenhang. du sitzt zusammen mit Robert Hähnle und kümmerst dich um die deutsche IGN?
Ja, gell? IGN genau.
Ist es. Ja. Ist gut, dass es IDG nicht mehr gibt, dann kann man das wenigstens nicht mehr
verwechseln. Das war schwierig. Im ersten Monat, so, ja, ich bin jetzt bei IGN. Egal.
Und machst dort einfach ganz normale Redaktionsarbeit wie vorher auch, oder?
Ja, ich bin der Redaktionsleiter und leitest
dich.
Redakteure. Genau. Ich habe tatsächlich noch zwei andere, also es sind insgesamt 4 Leute.
Gut. So, wie stehst du denn zu Halo, Sandro?
Ich bin bekanntlich der schlechteste Halo-Spieler der Welt. Es gab vor ungefähr einem Jahr auf der E3 meine Videobewerbung auf IGN. Da hat mich ein IGN-Videoredakteur in LA beim Halo-Spielen gefilmt und ich habe so dermaßen versagt, dass IGN Deutschland sogar noch einen lustigen Artikel darüber gemacht hat. ja. Aber ich bin trotzdem, also ich würde jetzt nicht sagen, ein Core-Fan. Ich bin so seit Halo 3 dabei. Aber ich habe es doch schon gerne leidenschaftlich gespielt, aber halt nie gut.
Das macht ja nichts. Ja. Und Sebastian, wie stehst du zu Halo? Also du hast gesagt, du bist leidenschaftlicher Halo-Spieler. Was bedeutet das?
Das bedeutet eigentlich, dass ich bisher immer schon relativ früh auf dem Hype-Train saß und es kaum abwarten konnte, bis dann letztendlich das Spiel wirklich da war. Das verhielt sich, ich weiß nicht genau warum, aber es verhielt sich dieses Mal etwas anders. Ja. Und
dann mag ich noch kurz sagen, wie ich zu Halo stehe. Ich war ganz klarer Halo-Hasser früher. Einfach nur aus Prinzip, weil ich damals eben die Konsole nicht hatte und als eingeschworener PC-Spieler damals überhaupt nicht glauben konnte, dass man solche Spiele nur mit dem Gamepad gut spielen kann. Von daher war ich da immer ungläubig und wurde dann eines Besseren belehrt und finde, dass Halo, also ohne Halo gäbe es, glaube ich, keine guten Shooter auf der Konsole.
Das stimmt.
Ja. Ich respektiere den Wert, den Halo für unsere Gaming-Kultur auf der Konsole hinterlassen hat und mag inzwischen die Serie einfach auch deswegen sehr gerne, weil sie so schön bunt ist. Ich bin da einfach zu begeistern. Nein, ich mag einfach die Atmosphäre in Halo-Spielen, dieses farbenfrohe im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist halt eine wunderbare Alien-Welt, die man da immer entdeckt. Und vor allem mag ich das, ich hasse dieses Wort, aber ich mag dieses Gunplay, weil diese KI der Gegner sich schon immer sehr intelligent verhalten hat. Also man hat immer das Gefühl, man ist auf einem dynamischen Schlachtfeld und läuft nicht in von einer geskripteten Szene in die andere, sondern es passieren so Halo-Moments, die irgendwie nur in Halo passieren können.
Ich glaube, die haben auch dieses Wort Gunplay, Minute-to-Minute-Gunplay haben sie es, wurde es, glaube ich, genannt. Und ich glaube, das hat Halo ganz ganz stark geprägt. Ja. Das merkt man jetzt auch in Destiny, das stimmt, das Minute-to-Minute-Gameplay oder Gunplay, aber so dieses große Ganze fehlte mir zumindest. Das sehen ja andere Menschen anders.
Ja. Und wir wollten eigentlich ja noch Robin im Podcast haben. Der hat leider Urlaub. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben nämlich zu viert versucht, die Kampagne ein bisschen zu spielen, weil größte Neuerung, für mich auch die interessanteste Neuerung bei Halo 5, war ja, dass man eben auch im Vierer-Koop das Ding komplett durchspielen kann.
Konnte man vorher auch schon.
Ja, das aber ist ja nicht komplett neu. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja nicht wirklich neu. Also Drop-in, Drop-out, das ist das Neue, genau. Aber
naja.
Der Koop, ja.
Das Neue ist, dass es jetzt eine Geschichte dahinter gibt. Also, dass diese Charaktere immer im Spiel sind. Und vorher war es ja so, dass wenn jemand im Koop dazukam, einfach noch so ein weiterer Master Chief aufploppte.
Danke, dass du es ausformuliert hast. Genau, das war gut zu erwähnen. Es ist halt in der Geschichte begründet, weil man eben auch im Singleplayer drei Mitbegleiter dabei hat. Ja, so kann man es vielleicht besser beschreiben. Also man ist immer zu viert unterwegs, egal ob das jetzt drei menschliche Mitspieler sind oder ob man alleine spielt.
Richtig.
Ja. Was augenscheinlichste Änderung ist ja auch, dass dieses Viererteam eben nicht immer nur aus dem Master Chief und seinem Blue Team besteht, sondern eben auch Commander Locke. Locke heißt der, gell?
Ja. Locke.
Aber der ist nicht Commander, oder? Der heißt
Agent.
Agent
Locke. Ja. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Ich habe zwar die meisten Halo-Teile gespielt, auch seit Halo 3 eigentlich alle, aber richtig durchgestiegen bin ich nicht. Ich habe dann immer zum Robin rübergeguckt und der hat mir dann erzählt, ja, da hättest du diese drei Bücher und diese Serie gucken müssen und hier gibt's noch diesen Comic, da wird das und das erklärt. Also was die Halo-Lore angeht, da bin ich immer komplett ausgestiegen. Ich habe das nie verstanden so richtig. Klar habe ich so diese Rahmenhandlung, die habe ich schon kapiert und was die Aliens sind, aber ich finde, Halo tut sich verdammt schwer damit, immer das, was sie erzählen möchten, auch einigermaßen sauber rüberzubringen, dass es verständlich ist. Also in Halo 4 habe ich zum Beispiel nur Bauklötze irgendwie gestaunt, aber nie kapiert, was da eigentlich los ist. Das heißt, man kann diese ganzen Charaktere ja durchaus auch irgendwie in der Lore einordnen. Also Agent Locke zum Beispiel, klar kommt der vor, aber ich bin da völlig ausgestiegen. Könnt ihr da vielleicht so ein bisschen die Rahmenhandlung erklären?
Sebastian. Ja, danke, Sandro. es ist bei Agent Locke ist es relativ einfach. Der wurde eingeführt mit Halo Nightfall, der Webserie sozusagen. Die war so okay. Es gibt viele, die sagen, die war ganz schlecht. Und ansonsten hast du ihn erstmal nur gesehen in den Opening Credits von der Remastered Edition von Halo 2. Mhm. Da war schon so mehr oder weniger angedeutet worden, dass er jetzt auf der Suche ist nach John, nach unserem Master Chief. Und alle anderen Charaktere, die in den jeweiligen Teams aufploppen, die haben eigentlich eine Halo-Geschichte in dem Sinne, dass sie in ODST aufgetaucht sind, genau. Und ja, und dann macht Halo das, was sie ganz oft machen. Sie verlassen sich auf ihr Expanded Universe und hoffen darauf, dass ja ein Großteil der Spieler die Bücher gelesen haben. Dementsprechend haben die Charaktere alle irgendwo einen Hintergrund aus den Büchern. Finde ich bei Halo 5 zum Teil problematisch, weil, ja, wie du selber schon sagst, du hattest keinen wirklichen Bock auf die Bücher und so geht es aber auch vielen. Ich kann dir auch nicht zu jedem einzelnen Charakter was sagen. Ich weiß nur, dass viele wirklich aus den Büchern kommen und gerade der eine aus ODST.
Ja, wir brauchen die Charaktere jetzt auch nicht auszuschmücken. Das soll Halo gefälligst selber machen. Ich finde es nur wichtig zu erwähnen, dass man sich eben auch nicht wundert, dass die Charaktere nicht im Spiel ausgeschmückt werden groß, sondern dass man das wird einfach vorausgesetzt. Das finde ich immer ganz schön krass.
Ja, das finde ich auch nicht wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. finde ich.
Aber war Halo nicht schon immer so?
Ja, ja, eben. Das fand ich auch schon immer ein bisschen nervig an Halo.
Naja, das Storytelling bei Halo war ja, wenn wir es
nicht vorhanden hatten,
nie wirklich gut. Du hattest immer Punkt A, Punkt, von Punkt A zu Punkt B, drücke die Taste, drücke den Knopf, sieh dir die Sequenz an und dazwischen rennst du halt alles über den Haufen, was dir irgendwie nicht menschlich vorkommt. Das war bisher eigentlich Halo. Was war ja auch der Grund, warum Halo 3 damals keine guten Besprechungen gekriegt hat. Weil sich das einfach zu sehr wiederholt hat. Und das erinnert mich halt, wie gesagt, auch jetzt wieder sehr an Halo 5. Also Halo 5 macht das sehr ähnlich mit diesen zwei unterschiedlichen Kampagnen, angeblich unterschiedlichen Kampagnen, wo du nichts anderes machst, als von Punkt A zu Punkt B zu fahren, dazwischen alles wegzuholzen. Und dann guckst du dir eine schön gemachte Rendersequenz an.
Da bleibt sich Halo 5 leider auch treu. Also auch 343 Industries führen die Serie so weiter, wie wir sie bis jetzt kennen. Aber es gibt ja zum Glück ein paar Änderungen, die gut sind. Aber nochmal kurz zu dieser Rahmenhandlung. Sandro, du hast ja auch die News und die Trailer und so im Vorfeld verfolgt. Das hat doch richtig viel versprochen, oder? Also ja. Ich bin vor allem deswegen auch von dieser Kampagne und von der Story enttäuscht. Weil das im Vorfeld so geil klang. Also ja. diese Setup war ja, dass John, also Master Chief, gegen Locke, dass das so eine Rivalität werden soll, und dass beide Dinge erleben, aus ihrem Blickwinkel die richtigen Entscheidungen treffen, aber da eine, also der Master Chief wird quasi abtrünnig laut den Trailern und Locke will ihn irgendwie wieder zur Rechenschaft stellen und es wurde ja richtig gut inszeniert im Vorfeld. Also da hat sich ja was aufgebaut. Ja, aber ist doch krass, oder?
Das Wort, genau.
Ich habe jetzt vor allem diese Hunt the Truth Marketingkampagne noch im Kopf, wo Leute aus Bildern und Artefakten in Bildern und Artefakten in irgendwelchen Interviews und Audio-Files Dinge herausfinden mussten. Und diese Hunt the Truth-Kampagne war so viel besser als die Kampagne von dem ganzen Spiel. Das ist unfassbar, wie es halt wirklich so eine Werbeagentur geschafft hat, das bessere Produkt abzuliefern, indem sie einfach nur Werbung gemacht haben, als halt 343 Industries mit dem ganzen Spiel.
Ich möchte bitte, dass die Leute, die Kampagne geschrieben haben für die Werbegeschichte, nächstes Mal Halo 6 schreiben, bitte, ja? Dass die einfach tauschen.
Ja.
Vor allem, was ich mich ja frage, wie wurden die denn gebrieft? Also hat die Werbeagentur oder die PR-Agentur oder wer auch immer das gemacht hat, haben die gesagt, scheiße, Halo 5 hat ja wirklich keine Geschichte, dann erfinden wir jetzt was Gutes, wir müssen es ja irgendwie verkaufen? Oder wurden die so gebrieft und haben das gemacht, aber im Spiel wurde es vergessen? Also irgendwie passt es halt nicht zusammen in meinem Kopf.
Das sind natürlich auch immer unterschiedliche Agenturen. Die erfahren ja nicht die ganze Geschichte des Spiels. Sie kriegen nur so ein Setting, so hier, wir haben hier einen Shooter und so der Grundaufbau ist, einer ist abtrünnig, der andere muss den anderen finden. Mystery, Mystery, Mystery. Ja, und jetzt macht mal da was draus. Und offensichtlich war halt die Werbeagentur besser als der Entwickler.
Ja, aber ohne jetzt was groß zu spoilern, Sebastian, aber im Spiel hat es einfach überhaupt keine Relevanz, was in dieser Werbekampagne angedeutet wird. Also richtig. Selbst wenn die nur gebrieft worden wären, der Master Chief wird abtrünnig und Locke will ihn finden. Selbst das ist ja irgendwie nur ganz rudimentär in dieser Geschichte drin. Es gibt einen Konflikt zwischen diesen beiden und der ist auch noch total lächerlich.
Es ist ein wirkliches Aufeinandertreffen mit diesem Konflikt und der hat absolut überhaupt gar nichts mit dieser Brisanz zu tun, mit der ja die Werbekampagne angeheizt wurde, dass gesagt wurde, ja, der Master Chief ist vom UNSC als tot erklärt worden und wird jetzt auf Teufel komm raus, auf Leben und Tod gesucht. Ja, das Gefühl hatte ich kein einziges Mal im Spiel.
Ich hatte aber schon das Gefühl, dass halt Locke so ein total unnahbarer Typ ist, der einfach nur stur Befehle ausführt und seine anderen Kollegen hier.
Ja, die oder immer so halt sagen, einfach so, total platt.
Hey, der Master Chief ist voll die Legende, vielleicht hat er ja schon seine Gründe für und Locke ist immer so, Befehl ist Befehl. Ja. Und der hat einfach nicht die Charaktertiefe.
Genau.
Ich fand den ganz, ganz schrecklich. Als Charakter auch, weil ich mit dem einfach nichts in Verbindung gesetzt habe.
Nee, ich fand ihn ganz, ganz platt. Also ganz platt und die anderen Nebencharaktere haben da auch keine Hilfe geleistet. Man hätte das ja irgendwie lösen können über die insgesamt 107 Intels, die man im Spiel suchen kann oder muss, ja, um sich nebenbei noch irgendwelche Setups, Geschichten anzuhören. Diese Intels, die erklären dir aber auch überhaupt gar nichts über die Charaktere, mit denen man spielt. Das hätte man ja irgendwie noch lösen können. aber insgesamt bleibt Locke absolut unbedeutend für die gesamte Halo-Geschichte, weil ohne jetzt wirklich auf die Geschichte und vor allem auf das Ende einzugehen, die Lösung des Konflikts ist zum einen unglaublich einfach und gleichzeitig aber auch bedeutungslos.
Also ich bin ja immer kein Freund davon, Spiele zu sagen, das hätte das und das sein können, aber dadurch, dass die Werbekampagne eben so war und das ganze Setup, muss man es natürlich auch daran messen. Also da enttäuscht Halo wirklich auf ganzer Linie, was die Geschichte angeht. Leider, aber andererseits war es halt bei Halo schon immer so. Also es gibt bestimmt Halo-Lore-Fans, die das irgendwie anders sehen, aber für mich war da viel zu wenig drin, was Geschichte und Setup und Charaktere angeht. Also ich fand die Osiris-Team-Charaktere, die fand ich zumindest ganz lustig. Also Nathan Fillion zum Beispiel,
fantastischer Typ.
Fantastischer Typ eben, der bringt immer Leben in so einen Charakter. Aber er bringt für die Story halt auch nicht wirklich viel rein. Also er hat ein paar lustige Momente und die zwei Mädels finde ich auch ganz sympathisch. Das Blue-Team dagegen finde ich irgendwie total leblos und farblos. Da habe ich irgendwie gar keinen Bezug dazu, weil man spielt den Master Chief und sein Team auch nur in 3 Missionen von 15, gell?
So wenigen, echt?
Ja. Ja, es sind 15 Abschnitte. Es sind 15 Abschnitte in der Story und man hat 3 Sequenzen, die mit Master Chief ablaufen oder mit dem Blue Team eben. Und der Rest ist Locke, wie man dem Master Chief hinterherrennt. Und ich finde, da ist auch eine extrem verpasste Chance. Es wird auch nicht genutzt, dieses aus 2 Blickwinkeln. Also man hätte mit dieser Kampagne ja wunderbar auch so, dass man die Sache aus der einen Perspektive erlebt und dann die Sache aus der anderen Perspektive erlebt und dann für sich selber in einem Konflikt ist. Was ist denn jetzt die richtige Entscheidung oder sowas? Sowas gibt's ja gar nicht. Also wie gesagt, man trifft sich einmal, kreuzen sich die Wege und der Rest ist komplett eigenständig und wer Halo nur mit Master Chief mag, der wird hier auch nicht viel von Master Chief haben. Naja.
Ja, Sebastian, erzähl du uns doch etwas von deiner Meinung darüber.
Ich fand ganz ehrlich die Kampagne, und wenn es nur um die Kampagne von Halo 5 ginge und beziehungsweise nur um das Spiel als Kampagne, war ich am Ende unglaublich enttäuscht. Das lässt sich nicht anders formulieren. Gerade weil ich schon vermutet hatte, dass es mit einem Cliffhanger endet. Selbstverständlich, so wie das bei Halo manchmal der Fall war, schon bei Halo 2. Aber bei Halo 2, das war, keine Ahnung, es war vorhersehbar. Vor allen Dingen dieses Wechseln zwischen den Kampagnen, zwischen dem Gebieter und John, das war auch irgendwo organisch. Du hattest das Gefühl, ja, da haben wir eine Entwicklung. Der Gebieter war damals erst der Feind, dann hast du gesehen, wie er verraten wurde, wie er sich entwickelt, wie er letztendlich der Held der Kampagne ist. Und hier, das, keine Ahnung, dieser Cliffhanger, ich empfand es das erste Mal bei Halo als eine Frechheit.
Man hat das Gefühl, jetzt geht die Story, könnte sie einigermaßen losgehen und dann ist das Spiel aus, gell?
Richtig, man hätte dieses Ganze so, wir jagen uns jetzt über die verschiedenen Orte und wir gucken uns jetzt die gleichen Settings einfach zweimal an, mehr oder weniger. Das hätte man anders lösen müssen. Und man hätte das viel, viel kürzer halten können, 3, 4 Kapitel, bis dann die Story letztendlich wirklich losgeht. Und ich habe auch ganz ehrlich erwartet, nach dieser Werbekampagne, dass wir am Ende des Spiels diese gegenseitigen Perspektiven freischalten und die Kampagne im Grunde genommen nochmal aus der Sicht des anderen spielen. Weil das ist mir indirekt versprochen worden. Ja, Hunt the Truth heißt für mich nichts anderes, als dass ich letztendlich derjenige bin, der entscheidet, welche Sicht ist jetzt mehr oder weniger die richtige.
Also große verpasste Chance, sehe ich genauso, war auch relativ enttäuscht, aber da kommt das große Aber jetzt und das rettet das Spiel meiner Meinung nach auch. Die Kampagne ist inhaltlich zwar völlig Banane, aber spielerisch, Sandro, hatte ich einen Riesenspaß mit dieser Kampagne. Die Setting,
ich auch.
Die Setting fand ich großartig. Also die ganzen Welten, die man besucht, wie man dort erkundet, wie man dort quasi eintaucht in diese Atmosphäre, eine richtig geile Kampagne, nur eben erzählerisch nicht.
Und das waren ganz, ganz großartige Setpieces. Also dieser erste Guardian.
Deine Mutter ist ein großartiges Setpiece.
Ja, aber untenrum. Ja. Als man diesen ersten Guardian da sieht, und das hat man ja vorher auch schon in dem Trailer gesehen, es ist einfach so großartig inszeniert, mit Weitblick und im Hintergrund bewegt sich alles. Das ist toll.
Es ist so fantastisch, einfach dieses Spiel, dass man feiert es total und kann gleichzeitig nur darüber lästern. Also diese Ambivalenz fand ich echt witzig in dieser Kampagne. Und jeder, der sich denkt, oh, ich spiele Halo-Kampagne erstmal solo durch, damit ich alles mitkrieg und da spiele dann erst Vierer Koop, das kann man sich schenken. Also man kann wirklich
direkt Sollte man sowieso Vierer-Koop nicht machen, weil das ist, glaube ich, einer meiner größten Kritikpunkte. Die Kameraden-KI ist so unfassbar schlecht. Also die Gegner-KI ist ja echt gut. Also
die selbst
die dummen Grunts schmeißen Granaten nach dir, um dich aus der Deckung zu ziehen. Die umzingeln dich und sie treffen dich. Ja. Ja. Sie sind echt gut. Und deine Kameraden sind einfach so, hey, ich stehe hier so ein bisschen so rum. Und wenn du in Deckung gehst, dann fange ich an, vor deiner Nase rumzugehen, damit du bloß nicht auf irgendjemanden schießen kannst und hey, cool, du hast einen Raketenwerfer in der Hand. Hey, dann renne ich doch einfach mal mitten in deine Rakete rein, weil das macht Sinn.
Oder ich stelle mich dahin, wo alle Feinde sind, damit du die Rakete schießt und mich mit Friendly Fire auch umnietest. Und am Boden liegst, dann stelle ich mich neben dich und rauche eine.
Ja, nee, das ist das Schlimmste, wenn du am Boden liegst. Also man kann sich ja jetzt wiederbeleben, großes neues Feature. Und das klappt auch im Koop super gut. Ja. Aber in dem Singleplayer rennen dann alle drei anderen Charaktere los, sofort, oh Gott, Sandro ist down. Und dann rennen sie einfach direkt zu mir, statt erstmal den Gegner. Da steht ja meistens noch so ein Knight oder so ein Hunter über mir. Nee, statt den erstmal anzugreifen, rennen die direkt zu mir
und rennen alle in die
Arme des Knights. Nee, toll.
Dann sind sie alle tot. Ja.
Es ist echt faszinierend, wie die es geschafft haben, diese Gegner-KI so dermaßen gut hinzukriegen und die Team-KI halt das komplette Gegenteil.
Und ich habe sogar manchmal probiert, man kann ihnen ja so rudimentäre Befehle geben, so hey, geh da hinten hin oder hey, greif diesen Typen an, ja. Und ich habe es manchmal probiert, sie einfach zu sagen, geh ganz nach hinten, ich will, dass du jetzt nicht diesen Kampf versaust, ich will, dass du wegbleibst. Und selbst diese Befehle vergessen sie dann einfach so nach 20 Sekunden und rennen dir dann wieder hinterher. Ich will das nicht. Ich will, dass die weggehen.
Man kann eben nicht deaktivieren, dass man mit drei Leuten rumrennt. In der meisten Zeit stören sie nicht arg, aber wenn sie stören, dann fällt es halt extrem auf und dann ist es auch so stimmungskillend, wie du gesagt hast. Also diese Immersion, die diese Welt schafft, die dynamischen Kämpfe auch schaffen, dass man sich wirklich als innerhalb dieses Schlachtfelds irgendwie fühlt, wird halt dadurch immer komplett zerstört durch diese dumme KI. Also das ist wirklich unfassbar, wie unterschiedlich diese Gegner- und Koop-KI ist.
Oh. Ich finde auch den Schwierigkeitsgrad legendär, alleine mit diesen drei KI-Mitläufern katastrophal. Du kannst es auf legendär im Grunde genommen nur so spielen, dass du wartest, bis sie alle drei wirklich tot sind
und dann
die 45 Sekunden, die sie brauchen, um wieder zu spawnen, nutzt, um deinen Kampf da durchzuhalten, weil sie ansonsten einfach hin und her laufen, so oder so getroffen werden und dann liegen und du permanent damit beschäftigt bist, sie aufzuheben. Ja. Und wenn du sie irgendwie irgendwo hinschickst, so wie Sandro das gesagt hast, sie stehen einfach irgendwo rum und sie schießen ohne Deckung, sie stehen auf Kisten. Bei mir standen sie permanent auf irgendwelchen Kisten rum.
Aber wir haben es ja viel im Koop gespielt, also ist auf jeden Fall unsere Empfehlung.
War echt gut, fand ich dann.
Wie fandest du denn die Kampagne, Sebastian? Also als aus spielerischer Sicht jetzt.
Ja, ich fand sie kurz, aber aus spielerischer Sicht sehr unterhaltend. Hm. Es ist im Team immer besser. Also du hast bisher bei Halo immer das Gefühl gehabt, wenn du zu viert unterwegs bist, dann hast du definitiv mehr Spaß. Ja. Und natürlich, vor allen Dingen im zweiten Teil des Spiels sind die Setpieces unglaublich gut. Da hat man sich wieder sehr ins Zeug gelegt. Da hätte ich mich auch irgendwo hinstellen können, einfach mal 10 Minuten und mir die Umgebung angucken können.
Das macht ja diesmal sogar auch Sinn, die Umgebung anzugucken, weil es ist wahnsinnig unschlauchig, gell? Also so diese Areale, in die man reinkommt, das sind natürlich schon, im Endeffekt sind schon so Kampfarenen, mehr oder weniger, aber die sind sehr weitläufig, die sind sehr verschachtelt, auch zwischen den Kampfarenen, zwischen den Kämpfen gibt es sehr viel zu entdecken. Und das gerade bei Halo wird es ja auch immer belohnt, irgendwie mal abseits der Wege zu gucken.
Ja, sind offener als sonst. Also du hast das Gefühl, also es gibt natürlich auch wieder Schlauchlevel, aber du hast vor allen Dingen im ersten Teil, hast du das Gefühl, du kannst dich viel freier bewegen. Ja, es drängt zwar trotzdem alles nach vorn, ganz klar, ist ja der Sinn des Spiels, aber du kriegst schon sehr oft auch eine Belohnung dafür, dass du einfach mal abseits der Wege guckst, ja.
oder einfach nach einem alternativen Weg suchst. Hm. Aber auch das funktioniert wieder nur im Koop, weil das wurde ja vorher so versprochen mit alternativen Wegen. Zwei gehen als Sniper zum Beispiel oben lang, ja, und halten euch unten im Tunnel so ein bisschen die Gegner vom Hals, und zwei gehen unten lang. Das funktioniert nur, wenn du das wirklich mit Freunden machst, weil die KI folgt dir dann einfach. Dann gehen alle oben lang, ja, oder alle müssen unten lang gehen. Das funktioniert halt leider nicht.
Eben, du kannst auch nicht einzelnen Befehle geben. Du kannst immer nur sagen, greift diesen an, dann machen es alle. Oder stellt euch dahin, dann machen es alle. Also du kannst auch nicht irgendwie durchwechseln zwischen diesen Befehlketten. Aber im Vierer funktioniert es wirklich gut. Da ist es sogar so oft passiert, dass man sagt, warum sind wir hier eigentlich nur noch zu zweit? Was machen denn die anderen? Ah, okay, die sind irgendwie nicht im Kampf, die sind irgendwo Intel suchen suchen die Karte nach Skulls und nach Intel ab, weil natürlich wieder typisch
Halo. Das war dann der Sebastian bei uns.
Genau, typisch Halo kann man diese Sachen wieder freischalten und finden. Da gibt's natürlich Achievements, aber diese Skulls kann man später natürlich auch im zweiten Durchlauf der Kampagne benutzen, um das Spiel schwerer zu machen, wie man es halt von Halo kennt. Und die sind auch sehr lustig, diese Momente. Also man kann zum Beispiel auch zwischendurch mal Grunts finden, die sitzen da und fangen an, irgendwie 10 Minuten lang Lieder zu singen und irgendwelche Anekdoten zu erzählen. Da kann man sich einfach hinstellen und zuhören. Es ist echt fantastisch gemacht. Also diese Liebe zum Detail ist dort auch wieder vorhanden. Und Robin ist ja jetzt nicht da, aber sein Lieblingsmoment war zum Beispiel, dass auch so leicht spielerisch sich was verändert. Es gibt eine so eine Stelle relativ am Anfang, wo man quasi erst alles aufräumen muss, um dann so ein Tor aufzumachen. Also man muss da durch so ein kleines Gebiet, und das Tor ist runtergefahren. Ihr wisst, an welcher Stelle ich meine, ne?
Ja.
Und du kannst aber auch sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich muss hier den Master Chief suchen. Und Robin hat dann rausgefunden, man kann oben auf so einen Vorsprung gehen und dann einfach diesen Reaktor oder diesen Motor zerballern, der dieses Tor hält, und dann geht das Tor auch auf.
Und dann ist der Kommandant der Einrichtung super sauer.
Ja.
Und es gibt einen alternativen Dialog.
Genau, sehr cool, sehr cool. Fällt fast keinem wahrscheinlich auf, weil in dem Moment, wo man es macht, denkt man halt, es ist der richtige Weg, aber ist.
Ich habe lustigerweise genau so gehandelt. Also ich bin auch hochgegangen und habe mit dem Sniper-Gewehr den Reaktor kaputt geschossen. Und es gibt ja sogar noch in dieser Situation gibt es noch einen zweiten Weg. Also man kann entweder sich einfach durchballern unten am Boden. Oder man erkundet den Level ein bisschen und schaltet dann so automatische Geschütze frei. Dann schießen die auch ein bisschen mit. Da bleiben ein paar Gegner übrig, aber die räumen schon ganz gut auf. Oder man macht eben einfach das Tor kaputt.
Aber cool finde ich halt, dass der Dialog danach, man geht ja dann davon aus, dass der einfach fest vorgeschrieben ist, aber dass der darauf reagiert und dann einfach sauer auf dich ist, das finde ich sehr cool. Ändert jetzt nicht grundlegend die Geschichte, also sowas gibt es ja, auch viel zu wenig, meiner Meinung nach.
Ergebnis ist wirklich nur ein Satz.
Ja. Genau. Ja. Aber es ist schön, dass es wenigstens drin ist und bemerkt wird, dass da was passiert ist. Ja. Ansonsten hat sehr viel die labern dir die ganze Zeit das Ohr voll. Also die Teamkameraden, gerade wenn man im Singleplayer spielt, wenn man zu viert spielt, überhört man das wahrscheinlich die meiste Zeit. Aber wenn man alleine spielt, die sind ja ständig am Communication, wie heißt denn das? Also wenn man diese im Ohr quasi diese Kommunikationskanäle nutzt, wie heißt denn das? Com-Talk oder so. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja, also Radio.
Radio, danke. Wie im neuen Destiny ist dir Nathan Fillion irgendwie, labert dir die ganze Zeit eine Frikadelle ans Ohr.
Aber halt so Blödsinn so. Ja. Schnell, wir müssen da vorne einsteigen. Oh, wir müssen weiter. Aber nein, ich will nicht weiter. Ich will noch diesen scheiß Schiedes.
Linda. Ich habe den Namen Linda gefressen in dem Spiel.
Ja, aber noch was zur Kampagne, Sebastian?
Ja, man müsste halt alles spoilern, wenn man jetzt direkt auf Einzelheiten eingehen will. Ja, und das möchten wir natürlich nicht, weil auf Spoilern steht die Todesstrafe.
Ja, absolut.
Ja, deswegen brechen wir das hier dementsprechend ab.
Würdest du es denn, was ist denn so dein Fazit jetzt gewesen nach der ganzen, also Gameplay gut, Story scheiße, was ist denn so dein Fazit? Du hast es, glaube ich, auch im Test bei euch geschrieben, gell?
Ja, mein Fazit ist, dass es für einen Fan natürlich ein Muss ist, ganz klar. Aber selbst für die Fans, mit denen ich gesprochen habe, mit den Hardcore-Fans zum Teil, die saßen nach der Kampagne da und wussten nicht ganz, ob sie irgendwas verpasst haben, ob sie irgendwo vorbeigelaufen sind oder einfach ein Teil fehlt. Ich kenne keinen beinharten Fan außer dem Robin, der sagt, dass es eine Top-Angelegenheit war, die Kampagne zu spielen. Ich kenne niemanden. Es war einfach viel zu kurz Und die an sich geile Geschichte, die dahinter steckt, die wurde einfach unglaublich schlecht erzählt. Und ja, das ist für mich unterm Strich sehr, sehr schade für ein Halo. Weil ich für ein Halo da, ja, ich erwarte mehr von einem Halo, weil es nicht einfach so ein Durchschnittsshooter ist, den ich alle jedes Jahr irgendwie vor die Massen werfe und erwarte, dass er sich 20 Millionen Mal verkauft.
Aber das war er doch schon eigentlich immer. Es war doch immer ein Durchschnittsshooter von der Geschichte und vom Storytelling her. Absolut Durchschnitt bis sogar Unterdurchschnitt. Ja. Halo lebte nie von seinem Storytelling, sondern von seiner Lore, von seiner Welt und von dem Expanded Universe. Genau. Ja. Aber ich hatte noch zwei Level sind mir im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, ob positiv oder negativ. Ich habe da nämlich mehr erwartet. Das waren diese Hub-Levels, wo man, ich glaube, auf Sangelios also nichts macht, außer nur quatschen. Das ist so wie in MMO, in so einem MMO diese Bring-Quests. So geh von dem einen Charakter zum nächsten, frag den was, geh zurück zum ersten, frag den was, ja, und dann steig ein in das Transportschiff, das dich jetzt zu dem richtigen Kampf bringt, ins nächste Level. Und ich habe da so viel erwartet. Das waren so Hub-Levels und ich habe echt gedacht, geil, jetzt fängt's an. Jetzt kann ich irgendwie mit Eliten reden und jetzt kann ich mit dem reden, jetzt kann ich mit dem reden. Ich kann irgendwelche Grunts ansprechen und denen zuhören, wie sie irgendwelche Monologe führen. Das war irgendwie super ulkig, aber es blieb halt auch genauso. Es war einfach nur ulkig. Da war nix drin. Und da hatte ich auch so das Gefühl, habe ich das jetzt verpasst oder bin ich jetzt irgendwo vorbeigelaufen?
Okay, ja, ging's mir auch so, aber ich habe, wie gesagt, also im Endeffekt habe ich mir gedacht, ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht erwartet von Halo. Also ich war schon immer auf diesem Stand, da gibt's nicht viel zu erzählen. Gib mir einfach gutes Gunplay. So, also ja. Von daher war ich war nicht enttäuscht von Halo 5. Ganz im Gegenteil, ich finde, spielerisch ist es mit das beste Halo. Ich mag die offenen Areale, ich mag die kleinen, feinen Änderungen wie eben Wiederbeleben, ich mag die ganzen unterschiedlichen Waffen, wie die sich anfühlen, dass man eben jetzt auch irgendwie von der dritten Fraktion irgendwie auch Waffen ausprobieren kann, finde ich großartig. Ich mag, dass es typische Shooter-Sprech, dass es vertikaler geworden ist, also dass man auch eben diese ganzen Höhenunterschiede jetzt viel stärker merkt, dass du...
Und auch halt, alternative Wege hast.
Genau, dass du halt mal alternativ von oben irgendwie so einen Reaktor dann ausschaltest oder dass du dir... keine Ahnung, irgendwo schnappst du dir halt mal ein Fahrzeug und dann fährst du da lang. Also du kannst es sehr unterschiedlich auch spielen. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken in diesen Welten. Und ich mag, dass es auch super sauber durchläuft. Also der große Fokus war ja irgendwie 60 Frames pro Sekunde permanent zu halten. Das haben sie auf der Xbox One ja auch tatsächlich geschafft.
Leider nicht bei Full HD.
Nee, aber es ist so eine dynamische Skalierung. Genau. Und manche Sachen sehen auch richtig geil aus und manche Sachen denkst du dir so,
ich weiß nicht, da warst du, glaube ich, nicht bei uns in
doch, der. Doch, war ich mit dem springenden Schatten und so, gell?
Ja. Genau, da gab es dann so Schatten, die so 2 Meter vor dir plötzlich generiert wurden und du konntest dann den Schatten wie mit so einem Schneeschieber vor dir herschieben.
Ja.
Und dann 2 Meter vor dir erschienen plötzlich Texturen und 1 Zentimeter dahinter war alles grau.
Aber das sind wirklich Ausnahmen. Also es gibt
das so war die eine einzige Ausnahme. Das war wirklich der eine hässliche Level. Also ich weiß nicht, wie das überhaupt durchgewunken wurde. Verstehe ich nicht.
Weil ansonsten ist es wirklich sehr beeindruckend, finde ich. Also auch gerade so diese Größe, wenn du dann so da rausläufst aus so einem kleinen Tunnel und auf einmal ist halt dieses riesige Krakenviech irgendwie am Himmel. Und du kämpfst halt auch einfach gegen solche großen Viecher. Die hätten da zwar ruhig noch mehr abfeuern können, also es bleibt insgesamt ja schon sehr brav, sag ich mal. Also so richtig außergewöhnliche, umwerfende Sachen passieren ja dann eigentlich doch nicht. Aber die Sachen, die sie machen, die sind wirklich schön. Also auch abwechslungsreich, du hast immer irgendwie was zu entdecken. Und wie du schon gesagt hast, die Welt, also allein wenn du da durch diese Wasserfälle da durchläufst, und das ist einfach schön. Es ist einfach echt schön geworden. Zum Opfer gefallen ist der Splitscreen-Modus, müssen wir vielleicht noch dazu sagen. 4er-Kampagne online funktioniert zwar tadellos, wenn man nicht so Internetprobleme hat wie ich an dem Abend. Aber da kann Halo nichts dafür. Aber wer das immer gerne im Offline-Splitscreen zu zweit gespielt hat, der wird leider enttäuscht. Dadurch, dass die 60 Frames pro Sekunde mit der Engine irgendwie erreichen wollten, haben sie gesagt, streichen wir den Splitscreen, weil dann müssten sie 2 Bilder berechnen und das können sie nicht mit 60 Frames pro Sekunde machen. Das heißt, der wird auch nicht mehr nachgepatcht.
Jetzt kann sich Sebastian ein bisschen aufregen.
Ja, ich finde es einfach an den Haaren herbeigezogen, zum Teil. In allen Ehren, dass man natürlich 60 Hertz erreichen möchte Frames und das Frame. Sieht, Frames, Entschuldigung, sieht natürlich gut aus, aber wenn es um das gut aussehen geht, ich weiß nicht, da hatte ich bei Halo 5 trotzdem hier und da so ein paar Probleme, ja, und insgesamt finde ich den Splitscreen für Halo einfach essentiell.
Ja. Auf der und, PS4 hätte das funktioniert. Oh. Auf
der, na,
das ist ein Einsatz.
Ja. Wo ist denn da das Halo auf der PS4? Ja?
Also ich finde leider halt Splitscreen völlig überbewertet.
Wann du hast ja auch keine Freunde, Sandro.
Du hast
ja,
keine genau. Freunde, Sandro.
Mit ja, ich habe keine spielst. Freunde. Ich will online spielen. Ich will mir doch nicht irgendwie den halben Bildschirm einfach wegrationalisieren lassen und,
ja, aber
und dann
die Freundschaft,
irgendwie in so einem hässlichen Seitenverhältnis.
Die Freundschaft spielen. Ist aber stärker. Also wenn du mal eine Nacht...
Es gibt doch andere Spiele, die ich mit Freunden spielen kann.
50, 52 Zoll Bildschirm ist es doch vollkommen belanglos. Ich habe hier jedes Borderlands, haben wir hier zu zweit auf der Couch plus zwei letztendliche Freunde irgendwo aus Deutschland, die mit dabei waren. Also das ging auch, ja. Also es ging ohne Probleme, dass du Splitscreen und Online-Koop miteinander vermischst. Das ging auch bei einem Gears of War und so weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das war nicht Xbox One und das war auch nicht Halo auf 60 Frames und so weiter. Aber das geht alles und das macht unglaublich viel Spaß, wenn du zusammen auf der Couch sitzt. Und
aber will man eine ganze Nacht neben Sandro auf der Couch sitzen? Ich weiß ja nicht.
Ach,
jetzt sag was Nettes, Sebastian.
Ich muss ehrlich sagen, es kann sehr angenehm sein, neben Sandro Zeit zu verbringen. Ja.
Also ich find's auch schade, dass sie den gestrichen haben, auch wenn es mich jetzt persönlich finde ich es echt blöd, dass sie es gestrichen haben, aber ich verstehe es zumindest, wenn sie halt sagen, technisch haben sie das nicht hingekriegt, weil die wissen ja, welche Bedeutung dieser Splitscreen für das Halo-Franchise hat. Wenn sie es hingekriegt hätten, hätten sie es auch umgesetzt. Also von daher glaube ich denen ja auch, dass es halt technisch einfach nicht funktioniert hat.
Ja, aber
es ist halt kein einfaches Unterfangen. Ja.
Dieses hätte, ist halt so ein Punkt, ne? Hätten sie es geschafft, dann hätten, naja, wie auch immer. Es ist halt für mich auch aus dem Aspekt natürlich ein Downer, weil dadurch verkauft man natürlich mehr Kopien von dem Spiel, ist ganz klar, weil wenn nur einer das zu Hause spielen kann, dann muss es sich noch ein anderer kaufen, der dann mitspielen will. Aus der Perspektive ist es natürlich auch mehr Profit.
Naja, ob das jetzt wirklich so stimmt? Nee.
Ich glaube einfach, haben sie einfach nicht mehr hingekriegt, zeitlich das noch zu
optimieren. Ich glaube, es hätte auch einfach zu viel Zeit gekostet. Also ja. Sind wir mal ehrlich, die Zeit, die sie alleine darüber nachgedacht haben, ob sie es schaffen, das einzubauen, hätten sie mal lieber dafür verwendet, eine gute Geschichte zu schreiben.
Also in einem Interview hat der Typ gesagt, sie haben sich die Zahlen angeguckt, wie viele Leute spielen das im Splitscreen, das sehen die ja in der Statistik und sie haben gesagt, das stand nicht im Verhältnis zu dem, was es Aufwand gekostet hätte, den einzubinden. So. Also es sind wohl halt dann doch nicht so viele im Verhältnis zu allen Halo-Spielern, die im Splitscreen spielen. Und es ist ja nicht so, als hätten sie den Koop gestrichen. Es ist ja wirklich nur der Offline-Koop. Aber gut, wäre nur wichtig zu erwähnen, wem das halt eben besonders wichtig ist, für den ist Halo 5 nix. Ja, Multiplayer machen wir einen eigenen Podcast dazu. Da warten wir einfach, bis Robin aus dem Urlaub zurück ist, weil den habe ich auch noch nicht so ausgiebig gespielt. Da gibt's ein paar coole Neuerungen, diesen Warzone-Modus zum Beispiel. Da machen wir einen eigenen Podcast, sonst wird es heute zu lange, um den nochmal zu spielen. Ist aber, glaube ich, ganz cool geworden. So viel vorweg.
Der überbewerteste Spielmodus aller Zeiten.
Aber er ist zumindest cool.
Dieser.
Sandro, dein Fazit hätte ich noch gerne zu Halo.
Mein Fazit, wie wir es schon jetzt in dem ganzen Podcast gesagt haben, schreckliches Storytelling, schreckliche Kampagne. Aber wir klangen jetzt immer sehr negativ. Ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß, eben mit diesem Minute-to-Minute-Gameplay und auch mit dem, vor allem mit dem Multiplayer, über den wir jetzt nicht sprechen, weil er so für mich perfekt ausbalanciert ist. Ich hatte, obwohl ich sehr viel gemeckert habe, einfach sehr viel Spaß damit. Und werde ich auch weiterhin haben, weil ich werde es weiterspielen. Zumindest im Multiplayer werde ich weiter versagen wollen. Es macht Spaß.
Ich meine, Halo lebt ja eh immer sehr stark vom Multiplayer, aber das sollte jetzt halt über die Kampagne gehen. Wer Halo nur wegen der Geschichte spielen will, der kann die Finger davon lassen. Wer Halo aber schon immer auch wie ich mochte, weil die Gegner-KI halt fantastisch ist, weil man irgendwie vielleicht auch Bock hat,
dann weil er mit vier Freunden spielen will.
Mit vier Freunden
das spielen will. Vierer-Koop, vom Gameplay her, super viel Spaß.
Ich kann es auch ehrlich gesagt nur wirklich für Vierer empfehlen, wie wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben. Alleine ist es auch einfach zu nervig mit diesen Companions. Aber zu viert ein großartiges Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht und es ist ja auch noch sehr viel drin. Also man kann diese Kampagne auch wirklich öfter spielen, weil die Story kann man eh dann gut ignorieren. Und wenn man dann noch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade ausprobiert, wo wirklich, die werden wirklich knackig, skaliert.
Wenn man endlich den Schädel findet.
Ja. Aber es skaliert sich auch wahnsinnig hoch.
Runs in Konfetti explodieren, dann ist das Spiel auch endlich richtig gut.
Und das war wichtig. Diese Schädel sind wichtig. Die sind ein essentieller Bestandteil. Denn das hätten sie am Ende vielleicht auch noch streichen wollen, weil sie es technisch nicht hingekriegt hätten.
Haben sie ja nicht. Sind ja drin. Es ist aber deutlich schwerer geworden, finde ich. Also es ist auf dem normalen Heroic- und Legendary-Modus fühlt sich schon an, als hätte man irgendwie 2-3 Schädel aktiviert.
Es skaliert hoch, ja. Es wären auch meiner Meinung nach, ich hatte erst das Gefühl, es wären mehr Gegner, aber ich glaube, es wird einfach viel, viel knackiger. Zu viert im Koop auf Legendär ist eine Herausforderung.
Auch ohne Skulls schon, ja.
Ja.
Und obwohl man sich wiederbeleben kann, aber das hilft eben auch nicht immer. Die Wartezeiten sind ganz schön heftig, aber immer bei dem Koop, gell? Also ich meine, es ist gut, dass man sich wiederbeleben kann, aber man muss stellenweise halt fast eine Dreiviertelminute warten, bis man dann wieder rein spawnt, wenn man nicht wiederbelebt wird. Und auch diese Zeitspanne zum Wiederbeleben ist relativ kurz. Also dadurch wird es auch nicht zu einfach im Koop. Weil man
aber eben. Ich glaube, das haben sie, glaube ich, auch extra gemacht, damit es eben so eine schwierige
Bestrafung auch ist.
Dass man überhaupt verlieren kann. Weil wenn das Spiel einfach immer weitergeht, solange einer noch im Spiel bleibt, könnte man vielleicht Gefahr laufen, dass das zu einfach wird.
Also, dass ich dann es wäre auch keine Herausforderung. Es wäre keine Herausforderung, wenn du im Grunde genommen nach 10 Sekunden wieder da bist. Da ist ja auch keine Bestrafung dafür, dass du jetzt vorgelaufen bist, so wie Sandro das immer macht, und nach 2 Sekunden halt liegst. Es muss ja auch irgendwo eine Bestrafung für den Spieler geben, der halt nicht aufpasst.
Ich hatte viel Spaß damit. Für mich war das keine Bestrafung. Ich habe gelacht wie ein Irrer. Ich hatte Spaß. Vielleicht hattet ihr keinen Spaß, weil ihr mich dauernd wiederbeleben müsst. Ich bin vorgerannt, hab diesen Move ausgeführt, den ich ausführen wollte. Und dann haben mich halt all die Freunde von diesem Grunt, den ich gerade meisterlich in der Luft zerfetzt habe, haben mich halt getötet. Ja? Aber bis dahin hatte ich super viel Spaß.
Das freut mich für dich sehr.
Gut, dann danke ich euch für euren Besuch. Ein kleines Detail haben wir noch vergessen, diese neuen Moves. Also man kann jetzt auch so dashen. Und man kann irgendwie aus der Luft heraus noch so einen Bodenschlag machen, fühlt sich aber trotzdem noch wie Halo an. Also das hat
Three
Industries geschafft, so leicht das Gameplay zu verändern, aber ohne dieses Halo-Feeling irgendwie zu verlieren.
Es kommt sehr dem Multiplayer zum Guten. Also genau. Du merkst, dass das dann im Multiplayer ein Element ist, das Spielprinzip ein bisschen schneller macht. Also generell ist es viel, viel schneller. Im Singleplayer sind diese Moves,
nicht so bedeutend, ja.
Gar nicht.
Man vergisst die oft, dass man die machen kann, finde ich.
Ja.
Gut, also, danke für euren Besuch. Man kann noch deinen Test lesen auf crowdgaming.de wahrscheinlich, gell?
Richtig, genau.
Und Sandro, bei IGN gibt es auch was von dir? Gibt es irgendwie Videos, wie du versagst oder so? Oder?
Es gibt den Test, meine Kolumne, dass Splitscreen völlig überbewertet ist. Und dann natürlich das Video, wie ich in Halo versage, aber das sollten wir vielleicht nicht nochmal verlinken.
Hast du schon den Hass angezogen wegen diesem Kommentar?
So ein bisschen, aber es ist tatsächlich auch, also es sind auch sehr, sehr ausgewogene Kommentatoren darunter, die das auch genauso sehen oder die das anders sehen, mir das aber erklären wollen. Also es ist bisher sehr, sehr nett, finde ich.
Sehr schön.
Ist noch keiner da, der mit Scheiße nach mir wirft.
Gut. Dann freue ich mich aber jetzt auf den Multiplayer und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Bis dahin. Tschüss. Piu, piu.